Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und 6 Minuten, hier ist DRS 2 an diesem Donnerstagvormittag, am Mikrofon Florian Hauser. Guten Morgen, und das ist unser Vormittagsangebot. Alle reden sie von den Werten. Das Wörtchen Wert hat Konjunktur. Der Historiker Eberhard Straub hat es sich zur Aufgabe gemacht, die allgegenwärtige Rede von den Werten zu entlarven. In seinem Buch »Zur Tyrannei der Werte« schreibt er vom verlogenen Gebrauch der Werte, die von Toleranz und Freiheit kündeten, dabei aber zu Intoleranz und Unfreiheit führten. Eberhard Straub begründet diese Sichtweise jetzt in der Sendung von Angelika Schett.
Es ist zuerst einmal verblüffend, dass der Historiker Eberhard Straub ein Buch ausgerechnet gegen die Tyrannei der Werte verfasst. In der Regel hält man Werte für etwas Gutes und findet es eher betrüblich, dass so viele Werte keine Rolle mehr spielen. Dabei liegt es in ihrer Natur, zu schwanken wie die Börsenkurse, kurz, unbeständig und unverlässlich zu sein. Findet der Autor des Buchs »Zur Tyrannei der Werte« und zudem knüpft er die Rede über Werte und das Wertedenken an die Mechanismen der Marktwirtschaft. Wie kommt er dazu, Eberhard Straub?
Die Werte kommen überhaupt erst auf, der Begriff Wert, mit dem späten 18. Jahrhundert, mit der beginnenden Marktwirtschaft oder eben mit dem Spätkapitalismus. Davor sprach man, ob es nun in der Antike ist oder in der christlichen Welt, von den Tugenden. Und Tugenden lebt man, aber Werte werden gesetzt, die werden durchgesetzt, die werden aufgewertet, abgewertet, umgewertet. Und da sind wir schon mitten in den ökonomischen Denkstrukturen drin, die mit den Werten verbunden sind.
Die Werte haben also ihren Ausgangspunkt in der Ökonomie. In einem sittlichen Sinn wurden sie zum Thema, als einstige Gewissheiten entfielen. Der Historiker dazu?
Die Werte werden erst ein Thema, im Grunde mit der beginnenden Säkularisierung, als man eigentlich doch etwas skeptisch wird, ob nun eigentlich noch die christlichen Wahrheiten und Tugenden verbindlich sein können. Das fängt im späten 18. Jahrhundert an. Und dann suchte man nun einen neuen Halt. Wenn es Gott nicht mehr gibt, wenn es die Tugenden nicht mehr geben darf, wenn es auch nur noch das sogenannte Böse gibt, dann muss man nun irgendetwas finden, um die Leute zu halten an Normen oder wie man das nennen mag. Und so kam man eben auf die Werte. Und es liegt eben nahe, wie Karl Marx sagt, in einer Wertegesellschaft, dass man dann selbst das, was sittlich verbindlich sein soll, eben zu einem Wert aufwertet, um andere Werte abzuwerten und umzuwerten. Und dann ist man einfach im ökonomischen Prozessen drin.
Dazu schreibt Eberhard Straub.
Außerhalb des Marktes leisten Werte gerade nicht, was Wertsetzer vorgeben zu ermöglichen, nämlich Sinnstiftung, weil sie ihren ökonomischen Ursprung nie vergessen machen können.
Und weiter?
Hinter jedem Wert steht ein Interessent mit seinen eigenwilligen Absichten und Zwecken.
Auf dem freien Markt entscheidet, sei es als Produzent oder als Konsument, der Einzelne mit seinen Wünschen und seinem Begehren über Wert und Unwert einer Ware. Ein Vorgehen, das auch für den Umgang mit den sogenannten höheren oder immateriellen Werten gilt. Die Wertsetzer kommen aus den ökonomischen Marktgegebenheiten des Abwertens, Aufwertens oder Entwertens nicht heraus. Diese dynamischen Bewegungen seien alles andere als harmlos, findet der Historiker.
Ja, das gehört nun eben auch zur Moderne, dass der moderne Subjektivismus da ist. Und die Werte sind an ein wertefühlendes Subjekt gebunden. Jedenfalls kommt man nie aus dem Dilemma hinaus, dass der Wert nichts Objektives ist, sondern dass der Einzelne sich irgendetwas zum Wert macht und sich dann bemüht, diesen Wert durchzusetzen mit anderen zusammen. Und da fängt dann eben die Tyrannei an. Ein jeder Wert richtet sich gegen einen anderen Wert. Das ist wie auf dem Markt, ein Produkt will ein anderes Produkt überholen und soll es eben entwerten. Und das ist die Theorie mit der Tyrannei der Werte, die stammt ja von Nikolai Hartmann, einem Philosophen, dem sagt, der Höchstwert verlangt eben, dass andere Werte minderwertig sind. Also müssen im Namen des Höchstwertes andere Werte zurückgestuft werden oder eben ganz beseitigt werden. Und da liegt natürlich eine große Gefahr auch drin, dass dann die Wertsätze im Grunde zu Tyrannen werden. Und wer diese nicht teilt, wird halt mehr oder weniger ausgesondert aus einem Wertesystem, was sich die Wertsätze selber entwerfen.
Und das heißt?
Es gelang nicht, den Werten ein eigenständiges, über jeden Widerspruch erhabenes Sein zu verschaffen, unabhängig vom Begehren subjektiver Temperamente, vergleichbar den Ideen Platons. Denn alles, was dem Einzelnen liebenswert oder wünschenswert vorkommt, kann zu einem Wert erhoben werden, sofern es genug andere gibt, die seine Erwartungen teilen. Außerdem schließt jede Behauptung eines Wertes unvermeidlich, wie auf dem Markt, die Negation anderer Werte als minderwertig oder wertlos ein. Werte sind deshalb kämpferische Begriffe, weil deren Vertreter im Pluralismus der Meinungen und Möglichkeiten Nachteile für sich fürchten, sofern es ihnen nicht gelingt, die Ansprüche anderer Wertverfechter abzuwerten.
Die sittlichen Werte sollen also gleichen Gesetzen gehorchen wie die Marktwerte? Ja, sagt der Historiker, schließlich seien sie ja aus dem Kapitalismus heraus geboren. Was das heißt, beschreibt er so.
Die Ideologen der Marktwirtschaft haben ja die Tendenz zu sagen, dass der Markt im Grunde alles heilt. Also die Hand Gottes kam ja aus dem Himmel, aus den Wolken. Und jetzt ist es auf einmal die unsichtbare Hand des Marktes. Und die regelt ja alles und wir brauchen uns keine Angst zu machen. Auch aus allen Finanzkrisen finden wir heraus, wenn wir den Markt nur wirken lassen. Wenn man den Markt natürlich schon gleichsam heilsgeschichtlich so auflädt, liegt es ja nahe, dass man dann eben den materiellen Wert aus einem sittlichen Wert umdeutet. Im Grunde sind es Dekorationen an einem äußerst materiellen und ganz realistischen Gebäude, das nun auf einmal überhöht werden soll.
Der Markt wurde überhöht sittlich aufgeladen und ist es immer noch. Der Adel konnte da seinerzeit nicht mehr mithalten. Und die fleißigen, arbeitsamen Bürger übernahmen das Zepter.
Ja, der Adel hat es immer mit der Virtus, mit der Tugend gehabt. Tugenden kann man ja nicht postulieren, die muss man leben. Was übrigens auch für den Sozialismus gilt, gibt nur sozialistische Tugenden, aber keine sozialistischen Werte. Der Wert ist etwas rein marktwirtschaftlich Bourgeoises. Und zwar eben für eine Bourgeoisie, die selber im Grunde den Boden unter den Füßen verloren hat und im 19. Jahrhundert ja äußerst unsicher wurde, wie man eigentlich philosophisch oder sittlich oder wie auch immer die Herrschaft des Bürgertums legitimieren kann. Da kam dann Karl Marx und sagte, das ist die unausweichliche Geschichte des Marktes, dass man eben einen Markt nur mit Werten versittlichen kann. Und so kommt man aber nie aus dem rein ökonomischen Denken heraus.
Gleichzeitig wurde die Arbeit zum Lebenssinn erhöht. Und das war nicht immer so. Hieronymus Lorm, ein in Vergessenheit geratener Idealist, verfasste 1850 unter dem Eindruck des herrschenden Ökonomismus folgenden Vers. Nur Arbeit hebet dich hinweg aus trübem Weltverneinen. Sie gibt der Stunde einen Zweck, hat auch das Leben keinen. Eberhard Straub.
Das ist im Grunde eben auch so eine bürgerliche Ausflucht. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war die Menschen der Meinung, dass die Arbeit ein Fluch ist. Das hat man schon in der Antike gewusst, das hat man auch durch die Bibel gewusst. Und jetzt auf einmal soll die Arbeit diesem sinnlosen Leben einen Sinn und einen Wert vermitteln. Und nur arbeiten schaffe ich ja Werte, dann bin ich auch wieder mit richtig materialistischen, ökonomischen Zusammenhängen. Und das ist nun eine der trübsinnigsten Errungenschaften, dass die Arbeit komplett versittlicht wurde und wir alle nur Schlachtopfer des Fleißes werden sollen.
Bereits Friedrich Schiller sprach von den in Arbeit gefangenen Menschen, die ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, selbst sich zum Bruchstück ausbilden, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im Ohr und so bloß zum Abdruck seines Geschäftes wird. Schiller kannte noch keine Werte. Er beobachtete nur entsetzt, wie Fabrikideen der Nutzbarmachung indessen auch dem Menschenmaterial und dem Humankapital galten, in dem der Mensch zu entschwinden drohte. Der Mensch aber ist unberechenbar und unbezahlbar, wurde jedoch von den politischen Ökonomen seit dem späten 18. Jahrhundert zum verwertenden Verbrauch freigegeben. Hinzu kommt, dass der Einzelne voller Wünsche und Begehrlichkeiten steckt, in einer Umwelt, in der er um Anerkennung wirbt. Eine Anerkennung, die der Mensch zu erlangen sucht, auch über Waren und Werte. Mit ihnen kann der Mensch seinen Seelenraum gestalten, ihn zufriedenstellen.
Ja, und so wird der Konsum ja selber zu einem gleichsam einem sittlichen Akt. Und man ist eben nicht mehr Staatsbürger, sondern ist in erster Linie halt Konsument und Verbrauchsbürger. Und wir werden ja auch in der Regel als Kunden angesprochen. Der Staat wendet sich ja auch nicht mehr an die Bürger, sondern wir sind ein Kunde im Arbeitslosenamt, das heißt der Jobcenter. Und wenn eben aus dem Bürger nur noch ein Kunde wird, dann verlieren sich ja irgendwann einmal auch die rechtsstaatlichen Freiheiten, denn die Verfassung spricht nicht vom Kunden, die sichert mir meine Freiheit und meine Rechte zu. Und meine Rechte sind nicht Kundenrechte, sondern das sind Rechte eines Bürgers und das sind Freiheitsrechte vor allem.
Und mit Blick auf diese Freiheitsrechte wird Straub noch deutlicher.
Wenn Schiller oder Goethe das Wort Humanressource oder Humankapital gehört hätten. Sie hörten es ja noch nicht, aber beide ahnten, dass der Mensch im Grunde materialisiert wird und um seine Würde gebracht wird. Deswegen überlegt ja Goethe und Schiller und die deutschen idealistischen Philosophen, wie kann man dem freien Menschen seine Würde bewahren? Und wir reden pausenlos von der Menschenwürde und den Menschenrechten. Aber das Entscheidende ist doch für alle Rechtfertiger unserer westlichen Welt, in der wir leben, unserer europäischen Gemeinschaft. Die Rechtfertigung ist eine rein materielle. Es sollen Gleichheit der Lebensverhältnisse, und das meint natürlich in erster Linie auch Gleichheit des Verbrauchs, dass die Konsumentenwünsche nicht allzu sehr auseinandergehen. Dann gehen die Konsumentenwünsche zu sehr auseinander. Dann könnte es ja Krisen wieder in der Produktion geben. Da könnte auf einmal ein bestimmter Erwerbszweig vielleicht zurückfallen. Und im Grunde ist ja jeder Bürger heutzutage eben als Kunde und Verbraucher dazu genötigt. Er soll ja kaufen. Er soll sich selber verwerten lassen, sonst macht er keine Karriere. Und gleichzeitig soll er natürlich Produkte bewerten durch den Kauf, dadurch einen Vorzug verschaffen oder auslaufende Modelle eben wirklich als auslaufendes Modell behandeln. Freiheit muss doch mehr sein als nur Konsum oder Produktion.
Freiheit muss mehr sein als Konsum oder Produktion. Und Eberhard Straub findet, dieses Mehr an Freiheit werde von den Wertverfechtern bedroht.
Da sind wir natürlich eben bei der Dialektik der Humanität, die schon in der deutschen Lieblingsoper der Zauberflöte vorkommt. Sarastro, der große aufgeklärte Philosoph und Menschenfreund, der teilt ja jedem mit, wen solche Lehren nicht erfreuen, eben seine Lehren, der verdient nicht, ein Mensch zu sein. Es ist eben der große Mensch Sarastro, der in der Zauberflöte feststellt, wer ist ein Mensch und wer ist ein Unmensch. Und das ist eine der schärfsten Diskriminierungen, dass man ja einem anderen Menschen mitteilt, du bist gar kein Mensch mehr, und dass es eben Autoritäten geben darf oder geben soll, die darüber befinden, wer ist der Gute und wer ist der Böse und wer ist Mensch und wer ist Untermensch oder Unmensch. Da kommt man in die Teufelsküche.
Die Humanität hat, wenn sie gereizt wird, ihre eigene Dialektik. Und zwar die grausamste, weil sie allein weiß, wer der Unmensch ist, so der Historiker. Und mit Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts verweist der Autor auf die zersetzende Kraft der Werte, die da geradezu Handlanger waren für Zerstörung und Brutalität.
Bloß haben wir doch, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert so viele diverseste Höchstwerte gehabt. Für die Deutschen immer das nächstliegende als Dritte Reich, der Nationalsozialismus. Natürlich hatte der ein Werteprogramm. Und das vergisst man dann heutzutage bei den Wertebeschwörungen. Das waren auch alles mal Werteprogramme. Werte und Terror sind nichts, was sich widerstrebt. Das haben wir zumindest in der Schreckensherrschaft der Französischen Revolution gesehen. Für das Gute darf man in Gottes Namen pädagogisch, erzieherisch tätig werden. Das heißt eben, das, was dem Guten widerstrebt, das zu eliminieren. Das sind alles ganz schaurige Konsequenzen und Folgen.
Im Kontext ist heute Eberhard Straub zu Gast. Er ist Historiker und Autor des Buches »Die Tyrannei der Werte«. Er schreibt, die Wertsetzer streben danach, ihre Werte durchzubringen und suchen sich ihre Mitstreiter. Und das könne auch im Namen der Humanität blutig enden. Es sei geradezu in den Werten angelegt, ein Gespräch über sie mit einer Entscheidung abzubrechen und auf diese Art eine Wertordnung durchzusetzen.
Bei den Nazis auf jeden Fall, auch bei den Kommunisten. Man kommt aber auch in Teufelsküche bei den sogenannten Liberalen, wenn die natürlich ihre Menschheitsvorstellung oder Humanitätsvorstellung verabsolutieren. Hat man ja schon in der Französischen Revolution gemacht, Robespierre meinethalben. Ja, dann kommt der Terror der Tugend, dann kommt eben die Tyrannei der Werte. Das ist eben die Schreckensherrschaft der Französischen Revolution. Ist das erste Wertesystem, was radikal versuchte, sich durchzusetzen, seine Werte durchzusetzen. Natürlich jeglichen, der sich gegen diese Werte wandte, der kam auf die Guillotine oder der wurde in der Vendée einfach niedergekartetscht. Und da hat man das erste Mal dieses fürchterliche Lämmer, dass im Namen der Humanität eben Menschen umgebracht werden.
In diesem Zusammenhang verweist der Historiker Eberhard Straub auf die Idee des gerechten Krieges, der die guten Werte ja durchsetzen soll.
Die Idee des gerechten Krieges gab es im Mittelalter. Und dann ist es einer der ungeheuren Fortschritte nach dem 30-jährigen Krieg 1648, dass man sagte, es gibt keinen gerechten Krieg, jeder Krieg ist gerecht, jeder hat das Recht, wie im Duell, den anderen herauszufordern. Und nach dem Krieg ist das ganz große Vergessen. Man wirft sich nicht wechselseitig mehr vor. Du warst ja eigentlich ein Krimineller und ein Verbrecher, weil du mich angegriffen hast. Sondern man geht wieder ganz normal, als wäre gar nichts geschehen, miteinander um. Und dieses System galt bis 1914. Jeder konnte Krieg führen und keiner, der Krieg führte, wurde als Verbrecher, als Bösewicht oder wie auch immer gescholten, sondern er nahm seine Rechte wahr mit der Ultima Ratio, mit den letzten Mitteln, die möglich sind, mit den Kanonen oder mit den Soldaten. Und das löste sich im Ersten Weltkrieg auf. Es war der erste richtig große demokratische Krieg. Dann werden natürlich Millionen in den Krieg getrieben, wenn auch Millionen fallen. Dann muss natürlich nur plötzlich eine Rechtfertigung her für diese Blutbäder, die angerichtet werden, die alles übersteigt. Man kann im demokratischen Zeitalter nicht einfach mehr sagen, ja, hier die Zukunft Frankreichs oder Deutschlands verlangt eben einfach dieses Massensterben. Dann müssen nun schon also große moralische Überhöhungen her, um eigentlich ein solches Morden und Schlachten rechtfertigen zu können. Und so flüchtete man in die Werte, in den gerechten Krieg. Und dann ist man natürlich in diese subjektivistischen Deutungen. Und wer in der westlichen Welt an der Sittlichkeit der amerikanischen Politik zweifelte, der machte sich eben, wie McCarthy es sagte, anti-amerikanische Umtriebe verdächtig und löste sich aus der westlichen Wertegemeinschaft. Bloß die Sowjets mit ihren kommunistischen Freunden in Europa hatten ja auch die Idee gehabt, dass sie ja eigentlich mit Hilfe eines kommunistischen Tugendsystems oder Menschheitsbildes eigentlich die Besseren und die Guten wären und polemisierten dann natürlich gegen die kapitalistische Welt, gegen die Vereinigten Staaten, gegen Westeuropa, wen auch immer, und dass da nun eben der Kapitalismus das Instrument ist, im Grunde die Menschen zu unterdrücken und um ihre Freiheit zu bringen, eine Freiheit, die sie erst im wahren Sozialismus finden könnten.
Am aktuellen Beispiel der NATO, die sich als Wertegemeinschaft versteht, die im Namen der Humanität an verschiedenen Brennpunkten und Krisenherden ihren Einsatz legitimiert, zeigt Straub, warum seiner Ansicht nach diese Art von Wertegemeinschaft kurz gesagt zu nichts Gutem führt.
Ja, die NATO hat sich in späten 90er Jahren als Wertegemeinschaft umgedeutet und kommt sich nun plötzlich ja als der große Ordnungsschaffer auf der ganzen Welt vor. Bloß der Erfolg ist ja, die NATO hat ja nicht mit den Amerikanern zusammen für eine neue Ordnung, sondern nur für noch weitere Unordnung gesorgt. Dadurch ist jedenfalls doch die Welt im Vorderen Orient, in Asien oder wo auch immer nicht sicherer geworden. Und die Rechte des Europäers sind deswegen auch nicht besser geschützt, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt uns pausenlos im Krieg gegen den Terror angeblich befinden. Ja, und da muss eben zum Vorteil dieses Kriegs, der Sicherheitsvorstellungen, die mit dem Terrorkrieg verbunden sind, dürfen ja die Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
Eberhard Straub schreibt dazu:
Die Werte sind ganz offensichtlich weder universal, sonst spreche man nicht von den europäischen oder westlichen Werten, noch beständig, wenn sie sich bei der allgemeinen Beschleunigung des Lebenstempos immer rascher wandeln können.
Der Autor des Buches »Die Tyrannei der Werte« konstatiert auch eine Inflation der Werte und begründet das so.
Das ist natürlich das Dilemma der Moderne. Vor der Moderne gab es natürlich eine Verpflichtung, an die Götter der Stadt, an die Götter des Römischen Reiches zu glauben, und dann kommt die christliche Religion und mit ihren ganzen Nuancierungen, wie man christlich leben soll. Wenn das natürlich alles seine Verbindlichkeit mehr oder weniger verloren hat. Es gibt natürlich immer noch Christen, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt gleichsam von einem christlichen Staat oder von einem christlichen Europa noch reden kann. Dann steht man natürlich vor dem Dilemma, ja, wie soll man jetzt sittliches Handeln begründen? Und darüber diskutieren ja im Grunde die Wertphilosophen seit 150 Jahren. Sie suchen einen Ersatz für das Christentum und für die im Grunde überlieferte Philosophie und finden ihn halt nicht. Und dann könnte man eben dann wirklich sagen, ja, in der Marktwirtschaft, wenn alles nur zur Ware und zum Wert wird, dann kann eben auch nur eine Wertphilosophie als Ergänzung kommen. Denn wenn der Markt das Wichtigste ist und alle menschlichen Beziehungen, alle sittlichen Beziehungen Geldbeziehungen sind, dann bleibt es eben nur noch bei einer Wertephilosophie, die einfach nur ein Überbau ist. Und deswegen gibt es die Inflation der Werte. Ich glaube, es gibt in Deutschland allein 300 bis 400 Wortverbindungen mit Wert, was ja nur zeigt, wie hilflos man ist. Man möchte gerne etwas Festes haben und schwimmt wie die Butter auf der heißen Kartoffel.
Die Werte machen es einem also schwer. Wie die Butter auf der heißen Kartoffel, sagte Eberhard Straub gerade. Und die Moderne tue sich schwer mit der Freiheit, die sie ja eigentlich auf ihre Fahne geschrieben hätte. Mit Blick in die vormoderne Zeit, sagt der Historiker,
die damalige Welt, ohne die jetzt verklären zu wollen, die hatte sehr genau gewusst, es gibt eine Freiheit und um diese Freiheit geht es uns. Es geht uns nicht um die Sicherheit. Und heute ist es ja genau umgekehrt. Heute reden wir pausenlos in Redensarten von den Freiheitsrechten des Menschen. Aber insgesamt wird ja nur noch Sicherheitspolitik getrieben. Und im Namen der Sicherheit, die ja zum Höchstwert geworden ist, werden natürlich alle anderen Werte zurückgedrängt. Und wir müssen auf Freiheiten noch und noch verzichten, bloß damit die angeblich gefährdete Sicherheit ungefährdet bleiben soll. Damit kann man dann sagen, dass die Sicherheit sich natürlich durchaus gegen den Menschen, gegen die Menschenrechte, gegen die Menschenwürde richten kann. Wenn im Namen der Sicherheit mein Telefon abgehört werden kann, meine E-Mail-Adressen durchsucht werden können, was es heute alles anstandsloserweise für Kontrollmechanismen gibt, die wir einfach hinnehmen. Und da kann man doch schon sagen, dass im Namen der Sicherheit nach und nach der liberale Rechtsstaat, der nun mal eine Errungenschaft war, zurückgedrängt wird. Und es kann sich durchaus mal ergeben, dass wir einen kompletten Sicherheitsstaat haben, in dem aber alle Menschen nur noch unfrei sind. Und das sollte ja doch eigentlich im Namen der Werte nicht das Ziel sein.
Insgesamt würden heute, so der Historiker, Wertegemeinschaften beschworen, die außer der Rede über Werte nichts zu bieten hätten. Und in Bezug auf Europa findet er:
Jede weltliche Ordnung, ob es die NATO ist oder die EU, wird nun auf einmal als ein Wertesystem vorgestellt. Lissabonner Vertrag, der versucht sich also sittlich aufzuladen, indem er von Werten spricht, die vollkommen in der Luft hängen. Also noch nie hat man so wenig Latein gesprochen wie heute. Und auf einmal soll die Latinität und das alte Rom eine Grundlage dieses Europas sein. Die griechische Philosophie, es wird kaum noch Griechisch gelernt und dann wird vom Christentum sogar geredet. Also es sind ja diese Werte, die beschworen werden, vollkommen unverbindlich, lebten in der Geschichte und im Grunde nur noch Redensarten.
Stellt sich Straub damit gegen die Europäische Union?
Nein, um Gottes Willen, aber wir wollen doch eine Rechtsgemeinschaft sein. Das sollte doch auch die Europäische Union sein. Kann meine Menschenwürde nur im konkreten Staat und in einer konkreten staatlichen Gemeinschaft, überstaatlichen Gemeinschaft finden, aber jedenfalls nicht mit Wertebeschwörungen.
Das gelte für den Staat. Dieser dürfe sich im Namen der Werte nicht einmischen in das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger. Straub präzisiert.
Und im Namen der Werte dringt die Gesellschaft und der Staat in Sphären ein, die ihm verschlossen sind. Die Sphären der Sittlichkeit sind ein Reich für sich selber, unabhängig vom Staat. Das Reich der Sittlichkeit muss auch frei vom Staat sein. Denn in dem Moment, wo der Staat verbindlich erklären kann, oder die Gesellschaft, das und das ist unsittlich und das ist sittlich, dann gefährdet er die Freiheit und die Bewegungsfreiheit und die Denkfreiheit und die Redefreiheit seiner Bürger.
Die Wertsetzer, also die, die ihre Werte verbindlich durchdrücken, die seien auch große Manipulatoren, die sich nicht scheuten, auf diese Weise ihre ureigenen Interesse im Kleid der Werte zu maskieren.
Ja, das ist es ja, die Wertsetzer manipulieren, indem sie ja nun bestimmen, was ist der Höchstwert, was ist ein minderer Wert und wer ist der Wertvolle, wer ist der Wertverwahrlost. Da gibt es ja die absurdesten Wortkombinationen. Und dahinter stehen doch immer wieder Menschen mit ihren ganz ureigensten Interessen, die sie durchsetzen wollen, die sie anderen unterwerfen wollen. Dahinter stehen Gruppen, Parteiinteressen, Staaten, ökonomische Interessen. Es ist nichts Objektives und nichts Neutrales, sondern es ist eben knallhart mit Interessenvertretung verbunden.
Manipulation sieht Straub auch in einer Art von Renaturalisierung des Menschen mit der biologischen Sichtweise auf menschliches Leben, die heute um sich greife. Diese Sichtweise gestatte subtiler als einst und durchaus mit Wertvorstellungen garniert, über Lebensrechte zu entscheiden.
Das ist ja heute immer das Schöne. Man macht alles eleganter und effizienter. Und natürlich kann man eben heute lebensunwertes Leben verdichten mit pränataler Diagnostik und ich weiß nicht was alles. Es gibt ja heute ungeheure Möglichkeiten, dass ich eigentlich dem mittlerweile doch einsuggerierten Wunsch, ich habe ein Recht darauf, dies und dies Kind zu haben, mit denen und den Erfolgsaussichten in späterem Leben. Und wie ich bekomme es nicht, dann ist der jeweilige Gynäkologe oder wer auch immer dran schuld. Und da ist man doch ja jenseits von Freiheit und Würde.
Die Würde des Menschen bestehe in seiner Eigenart. Jeder Mensch sei ein anderer, unerschöpflich und unaussprechbar. Dies ist Straub wichtig, um zu zeigen, dass die Eigenwilligkeit des je eigenen Ich die Absicht bekunde, sich nicht erfassen, eingliedern und typisieren zu lassen. Der Markt hingegen brauche nur berechenbare Kunden. Menschen, die sich verlocken und verführen lassen, weil sie ein Begehren nicht vollständig zu befriedigen und zu sättigen vermögen. Ein Hunger nach mehr muss bleiben, auf den der Markt dann reagieren kann. Nicht Dasein, sondern Konsum sei Pflicht. Dazu sagt der Historiker.
Ich habe das Gefühl, Sie wollen ja im Grunde einen berechenbaren Menschen haben. Also eine Humanressource oder ein Humankapital muss ja berechenbar sein, damit man mit ihm arbeiten kann und mit ihm umgehen kann. Aber wenn der Mensch eben mehr ist als eine Ressource, als ein Rohstoff, dann bleibt ihm ein ungeheures Unsicherheitspotenzial. Ja, was macht um Gottes Willen dieser Mensch mit seiner Freiheit?
Im Buch »Die Tyrannei der Werte« bezieht sich Straub in diesem Zusammenhang auch auf das innere Unglück, das viele Menschen heutzutage spüren, ein Unglück, das sie erschöpft oder, wie es der Aufmacher der Ausgabe des Spiegel diese Woche formuliert, Menschen an einem erschöpften Ich leiden.
Ganzheit und Lebenstotalität, in der es keinen Gegensatz mehr gibt zwischen dem entfremdenden Tag und der sich und den anderen befreienden Nacht. Das fatale Getrenntsein von Beruf und Berufung, von Funktionstüchtigkeit und Humanität, von Enthusiasmus und Staatsbürgerlichkeit, von Würde und kalkulierbarem Wert, von Ehe und Eros. Dazu verdammt zu sein, das eigene Leben zu verfehlen und nie zu einem Selbstgefühl und Selbstbewusstsein zu gelangen, eben zur Freiheit, das strapaziert die Nerven vieler Bürger.
Menschen sollen, so Straub, in einem Staat leben, der sich nicht in ihre sittlichen Belange einmischt. Deshalb plädiert er für den liberalen Rechtsstaat, dessen Aufgaben er so umschreibt.
Man soll bei dem bleiben, was mal eine große Errungenschaft war, der liberale Rechtsstaat, der schlicht und einfach neutral sagt, das und das ist Recht, weil es rechtmäßig zustande gekommen ist, und haltet euch daran. Und ansonsten, was euren inneren Lebenskern angeht, richtet euch nach euren eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Wünschen, wie auch immer. Das gehört nun mal zur Freiheit, dass sie im Grunde unkontrollierbar ist. Und in dem Moment, wo sie berechenbar gemacht werden soll, was einfach der Vielfalt des Menschen widerspricht.
Menschen, die sich nicht von aufgezwungenen Werten gängeln lassen, sondern sich den Tugenden widmen, das wäre das Ziel. Denn Tugenden, die seien eben nicht abstrakt, im Unterschied zu den Werten, meint der Historiker.
Ja, Tugend lebt man. Also für das Gute und Böse muss ich mich entscheiden, das kann ich nur als handelnder Mensch tun. Aber Werte, die werden gesetzt, und diese Werte, die kann ich gar nicht leben, das sind ja alles Abstraktionen. Die Gerechtigkeit kann es ja nur geben, wenn es den Gerechten gibt. Also bin ich wieder beim handelnden Menschen. All diese großen philosophischen und christlichen Tugenden und Grundsätze hat es immer gegeben, aber sie sind unmittelbar an den handelnden Menschen gebunden. Und eben der Ungerechte ist etwas anderes als der Gerechte, und wer ungerecht ist, ist natürlich einer, der die Tyrannei bevorzugt, die Despotie und dergleichen. Und der Gerechte muss sich natürlich darum einsetzen, dass Gerechtigkeit auf Erden oder im Staat oder in der Gemeinschaft, wo auch immer, behauptet werden kann oder erweitert werden kann. Oder eben die Freiheit hängt von einem Freien ab. Man ist da immer grundsätzlich bei einem Menschen. Und eben bei einem Menschen, der nicht nur ein Arbeiter ist und der nicht nur im Erfolgsstreben und im Wettbewerb steht, sondern der sich eben als sittlicher Mensch, sich als freier Mensch, als freier und als menschenwürdiger behauptet und erweist.
Straub zitiert im Buch den französischen Politiker Alexis de Tocqueville, der auch auf dem Hintergrund seiner Reisen nach Amerika in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch mit einer Gültigkeit für unser Leben heute bereits damals recht weitsichtig bemerkte.
Die Menschen, die im Zeitalter der Gleichheit leben, haben so viel Neugierde und wenig Muße. Ihr Leben ist so unternehmend, so verwickelt, so erregt, so tätig, dass zum Denken nur wenig Zeit bleibt. Die Menschen des demokratischen Zeitalters lieben die Allgemeinbegriffe, weil sie dadurch der Versenkung in die Einzelfälle enthoben sind. Sie enthalten, wenn ich so sagen darf, viele Dinge in kleinem Raum und führen in kurzer Zeit zu einem großen Ergebnis. Das Wort Wert klingt wertvoll und erhaben, seine begriffliche Unbestimmtheit verleiht ihm Fülle und Bedeutung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.